Die Kirchenräte begrüßen die Gemeinde hier und an den Geräten zu Hause mit dem Wochenspruch aus Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Dieser Gottesdienst wird live gestreamt und kann auch anschließend als Aufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal erreichbar über die Homepages jederzeit angeschaut werden. Ab Montag nimmt Pastorin Franke ihren Dienst nach ihrem Urlaub wieder auf und nimmt auch die Anmeldungen für die künftigen Gottesdienste entgegen, auf dem gewohnten Wege. Nächsten Sonntag feiern wir dann gemeinsam Gottesdienst in der reformierten Kirche unter der Leitung von Pastorin Franke. Die Türkollekte ist dann für die Jugendarbeit im Synodalverband bestimmt. Die Kollekte heute ist für die Tschernobyl-Hilfe. Diener am Wort heute ist Pastor im Ruf Feldmann aus Hochstede. An der Orgel begleitet uns Rita Tüchter. Die Technik wird heute bedient von Jens Meppling und Hans Wachtmeister. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Als erstes gemeinsames Lied singen wir heute Morgen vom Psalm 146, die Strophen 1 und 3. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Bin dankbar und froh, heute mal wieder hier im Lahr bei euch sein zu dürfen. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst und diesen Gottesdienst wollen wir nun so beginnen, dass wir still werden, alles vor Gott tragen und bei ihm abgeben, was ein gutes Zuhören und Verstehen seines Wortes hindern könnte. Unser Anfang und auch unser Ende sei im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgeben wird, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen.
Wir sollen
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen, dass du uns wieder eingeladen hast, miteinander Gottesdienst zu feiern. Wunderbar zu wissen, dass du es mit uns zu tun haben willst, dass du uns dein Wort und deinen Zuspruch nicht vorenthältst. Denn wenn wir ruhig werden, unser Leben rekapitulieren, auch die vergangene Woche, wie sie gewesen ist, dann wissen wir und erkennen wir, dass unser Leben ohne dich richtungslos und ohne Fundament ist. Aber du suchst uns, auch wenn wir dir aus der Schule laufen. Du rufst uns bei unserem Namen, auch wenn wir deinen Namen nicht mehr nennen oder längst vergessen haben. Du wirst nicht müde, nach uns zu fragen, auch wenn wir nicht so antworten, wie es dir gefallen könnte. Denn wir sind nur Menschen und als solche, ja Herr, bei aller Stärke, die wir nach außen hin zu erkennen geben, doch oft schwach, verzweifelt, ohne Trost und ohne Richtung. Dankbar kommen wir zu dir und sagen dir alles, was in unserem Leben nicht gut ist, was gegen dein Wort verstößt, was uns in Distanz zu dir bringt. Es gibt viele Dinge, über die du dich nicht freuen kannst. Als Menschen wissen wir so viel, wissen auch um Gut und Böse und tun doch immer wieder das Falsche. Wunderbar, wenn du uns unter dein Kreuz rufst. Da dürfen wir alles ablegen, was uns von dir trennt. Du trägst unsere Schuld, unser Versagen, unsere Gleichgültigkeit dir gegenüber an das Holz und wirfst es hinab in die Tiefe des Meeres. So sind wir vor dir wie Menschen, die nie etwas Falsches getan hätten, Menschen, die durch dich, durch deine Gnade und Treue noch einmal neu anfangen dürfen. Nun sei du mitten unter uns und lass uns deine Vergebung und deinen Zuspruch führen. Wir sollen Gottes Kinder heißen und sind es auch. Amen. Wir wollen nun vom begonnenen Psalm 146 die achte Strophe miteinander anstimmen. Die Nähe Gottes, die wir gerade besungen haben in diesem wunderbaren Psalm, die spricht er uns auch zu, indem er sagt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, so spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.
Wir hören die Weisung aus dem Heidelberger Katechismus, die Frage 4. Was fordert denn Gottes Gesetz von uns? Dies lehrt uns Christus mit folgenden Worten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Als Vorbereitung oder Einstimmung auf den Predigttext und auch auf die Predigt wollen wir nun vom Psalm 86 zunächst die ersten beiden Strophen miteinander singen. Frau Töchter, warten Sie nur, es tut mir leid, ich habe mich völlig vertan hier. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht war ich schon in Gedanken bei der Predigt. Wir singen natürlich zunächst einmal nach der Lesung Lied 289, 1, 2 und 3. Es tut mir leid. Das Alter kommt mit allen Gebrechen. Thank you. Wir wollen noch einmal beten. Guter Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diesen Gottesdienst in Frieden und Freiheit feiern dürfen. Wir kommen aus einer Woche, die uns vielleicht wieder viel abverlangt hat. Geist und Seele sind müde und es ist wichtig, dass du uns unterfütterst mit dem Wort, das doch kein anderes als eines des Lebens ist. Viel zu selten wird es uns gelingen, deinem Wort zu trauen, zumal wir umgeben sind von vielen Geräuschen, darunter auch vielen Worten, die an unser Ohr dringen und die ständig etwas von uns fordern, mal hier, mal dorthin führen, die uns ein unruhiges Herz geben. Das, was wir Tag für Tag erleben, lassen wir stärker sein als das, was du uns in Aussicht stellst. Das ist schlimm und es soll nicht so sein. An diesem Widerspruch leiden wir oft. Aber nun öffne uns Ohr und Herz, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und hilf uns zu glauben, was du uns versprichst. Lass uns auch im Hören auf dein Wort deutlich erkennen, auf welche Weise du deine Verheißungen erfüllst. Herr, sei du mitten unter uns und schenke uns das rechte Reden und Hören. Amen.
Die Schriftlesung steht im Psalm 147, die Verse 1 bis 6 und 11. Gottes Walten in der Schöpfung und in Israels Geschichte. Halleluja, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle beim Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Amen.
Ja, so wie Lied 289, das Wochenlied ist, von der liturgischen Kommission vorgeschlagen, war auch gerade die Lesung für den heutigen Sonntag vorgeschlagen. Aber nun, wie schon gerade schon voreilig angekündigt, zunächst einmal als Vorbereitung, wie gesagt, so ein bisschen auf die Predigt, Psalm 86, die Strophen 1 und 2. Ja, wir hören jetzt einen für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext. Es geht um die Heilung des Gelähmten. Wir finden diesen Text in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 folgende. Ja, schön. So viele Kinder beim Kindergottesdienst, das ist ja richtig klasse. Warten wir nochmal eben. So. Das olympische Feuer. Nein, das heilige Feuer. Ja, ich habe auch an diesen Text gedacht, als ich Psalm 86 als Lied vor der Predigt ausgesucht habe. Ich habe mir vorgestellt, dieser Gelähmte da an der schönen Pforte in Jerusalem hätte genauso sprechen können. Singen weiß ich nicht, aber vielleicht auch hätte so sprechen können. Aber er hat anders gesprochen. Er hat etwas anderes gesagt. Das hören wir jetzt. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Liebe Gemeinde, als ich noch meinen Dienst in Georgsdorf versah, so lange ist das ja noch nicht her, da konnte ich am Sonntagmorgen so manche interessante Beobachtung machen. Beobachtungen, die mich manchmal deprimierten, die andererseits aber auch von einem heilsamen Realismus waren, weil sie mir die Welt so darstellten, wie sie nun mal ist oder wie sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten geworden ist. Wenn ich zum Beispiel zum Frühgottesdienst ging, und das war meistens so um 9 Uhr, und ich dann vom Pfarrhaus Richtung Kirche ging, dann kamen mir besonders oft in den Sommermonaten zwei Gruppen von Menschen entgegen. Einige Menschen, und die gehörten zweifellos zur kleineren Gruppe, hatten sich auf den Weg zur Kirche gemacht. Sie gingen oder fuhren Richtung Kirche. Manche erkannte man daran, dass sie ein Gesangbuch in der Hand trugen. Unter Glockengeläut überquerten sie die Brüche, die Brücke, die sicherlich jeder kennt, um dann zielstrebig die Kirche anzusteuern. Bei manchen wusste ich, sie hatten es mir beim Hausbesuch gesagt, ja, am Sonntag komme ich mal wieder zur Kirche. Oder nach einer Beerdigung. Oder aus anderen Gründen. Die andere Gruppe kam, sich laut unterhaltend, manchmal auch singend, vielfach wild, ganz exaltiert, gestikulierend, aus den der Kirche gegenüberliegenden Gaststätten. Vielleicht von einer Hochzeit, vielleicht von einer Familienfeier oder auch von einem Vereinsfest. oder ich konnte die letzten akustischen Aufwallungen eines der vielen Straßenfeste hören. Da wurde dann zum Schluss, so als Rauschmeißer gleichsam, der Regler der Anlage nochmal ordentlich nach oben geschoben und die Straßengemeinschaft begrüßte zusammen mit Helene Fischer den Tag des Herrn mit Atemlos. Manchmal habe ich dann gedacht, wenn ihr doch auch bei der letzten Hochzeit oder auch bei der letzten Beerdigung die alten Trostlieder, die von Ewigkeit und Auferstehung gesungen hätten, so inbrünstig gesungen hättet, wie dieses Lied von unserer guten Helene. Gleichzeitig fuhr ein Auto nach dem anderen an mir vorbei. Die einen kamen aus Twiest, fuhren Richtung Nordhorn, andere mindestens genauso viel, darunter, ja, viele auch, die ich kannte, fuhren dann von Nordhorn Richtung Twiest. Andere überquerten die Brücke, um Brötchen zu holen. Da war jedenfalls nicht weniger Straßenverkehr als auch im Alltag. Mir wurde dann deutlich, wie es um das Verhältnis vieler, vielleicht sogar inzwischen der meisten Bewohner, nicht nur meines alten Heimatdorfes Georgsdorf, ich betrachte das Dorf inzwischen als meine Heimat, sondern auch anderer Dörfer, vielleicht sogar unseres Landes, zur Kirche und zum christlichen Glauben bestellt ist. Viele, vielleicht sogar die meisten, haben schlicht und einfach keinen Zugang mehr zum christlichen Glauben, zu ihrer Gemeinde, in die sie hineingeboren wurden, in der sie sich haben konfirmieren lassen, oder zu ihrer Kirche. Für sie ist die Vorstellung, sich am Sonntag, in Anführungsstrichen, dem Worte Gottes auszusetzen und nicht nur um die frischen Brötchen anzustehen, so exotisch und so weit hergeholt, dass sie ernsthaft keinen Gedanken daran verschwenden. Ich habe bei meinen vielen Besuchen auch danach ganz konkret gefragt und ich sage, wo sind eure Herzen oder eure Gedanken, wenn ihr die Glocken am Sonntagmorgen läuten hört? Und dann haben wir sehr, sehr erkenntnisreiche Gespräche geführt. Nicht nur erkenntnisreich für mich, sondern auch für die Menschen selbst. Jedenfalls um einen Menschen, der keinerlei Zugang zum Gottesdienst oder zum Hause Gottes hatte, geht es auch heute in unserem Predigtext. Er ist gelähmt von Geburt an. Und gelähmten Menschen war es nicht erlaubt, das Heiligtum des Tempels zu betreten. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. So sitzt er also jeden Tag draußen vor dem Tempeleingang, am schönen Tor, wie es genannt wird, und sein Lebenshorizont wird von Lukas, vom Verfasser der Apostelgeschichte, ganz klar beschrieben. Er blickt nicht nach oben, sondern er blickt nur nach vorne und nach unten. Sein Lebenshorizont beschränkt sich schließlich auf ein einziges Thema, nämlich auf das Thema Geld. Darauf ist er fokussiert. Es geht um Almosen, die Tempelbesucher ihm hoffentlich geben. Geld will er verdienen in seiner prekären Situation, mehr nicht. Und genau danach sortiert der Gelähmte auch die Leute ein. Bekomme ich Geld von dem, der da gerade in Richtung Tempel geht? Und wenn ja, wie viel? Werden meine Verwandten, die mich irgendwo durchfüttern müssen, damit zufrieden sein mit dem, was ich heute mit nach Hause bringe? Bekomme ich nichts? Dass sein Leben noch einmal eine ganz andere Wendung nehmen könnte, also dass sein Blick, sein Herz, sein Innerstes noch mal anderweitig gefüllt und elektrisiert wird, das kann er sich nicht vorstellen. Sein Horizont endet sozusagen bei den Oberschenkeln derer, die ihm entgegenkommen. Der Tempelbesucher, und er spürt, der geht an mir vorbei, der bleibt stehen, der gibt was, der gibt nichts. Vielleicht eine Situation, die wir auch in Großstädten heute schon erlebt haben, aber das sind vielfach auch ganz andere Gründe, aus denen da gebettelt wird. Ein anderes Leben kann er sich offensichtlich gar nicht vorstellen. Und dann stehen mit einem Mal zwei Figuren vor ihm, die er noch nie gesehen hat. Petrus und Johannes. Er hat sie deshalb nicht gesehen, weil sein Horizont ziemlich niedrig ist. Und das Erste, was die beiden machen, ist dies, dass sie den Gelähmten auffordern, nach oben zu blicken. Ja, schau uns mal an. Sieh in unsere Augen. Der Gelähmte soll also, und das ist eine der ersten Botschaften, die wir offensichtlich hier vernehmen können, der Gelähmte soll jetzt erstmal eine neue Perspektive bekommen, soll wegblicken von den Münzen, die da vor ihm liegen. Er soll in eine ganz andere Richtung, soll blicken auf den Mund von Leuten, von denen er im Augenblick überhaupt noch nicht ahnt, was sie für ihn tun können, und er kann überhaupt nicht wissen, dass es sich bei den Leuten, die sich da vor ihm aufgestellt haben und die ihn bitten, ihn sie anzuschauen, um Boten Gottes handelt, um Boten des auferstandenen Jesus Christus. Und für ihn hört er zunächst einmal eine sehr enttäuschende Botschaft. Sie sagen sofort, Geld haben wir nicht. Silber und Gold, nee, damit können wir nicht dienen. Petrus und Johannes erfüllen in keinster Weise das, was sich der Gelähmte und natürlich auch seine Verwandten und seine Angehörigen wünschen. Sie geben ihm nicht, was er gerne haben möchte und was wir auch sehr gut nachvollziehen können. Nämlich irgendwie muss er ja über die Runden kommen. Er ist ja schon geprügelt genug durch seine Krankheit, und wenn es dann auch noch an materieller Grundlage fehlt, naja, das ist ein furchtbares Leben. Aber stattdessen sagen sie ihm etwas, womit er selber überhaupt nicht gerechnet hat. Warum nicht? Weil sein Herz ganz woanders verankert und verwurzelt ist. Und was völlig außerhalb seiner eigenen Vorstellung lag. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und dieses Wort verbindet Petrus mit einem körperlichen Zeichen. Er packt diese arme Seele bei der Hand, bei der rechten Hand, und richtet ihn auf. Was haben wir hier? Hier haben wir auf der einen Seite das Wort. Ja, wir haben das Wort, steh auf und geh umher. Aber auf der anderen Seite auch das Zeichen. Sie rühren ihn an, sie greifen ihn bei der rechten Hand. Wort und Zeichen, und bewirken jetzt, womit der Gelähmte im Traum nicht gerechnet hat. Er bekommt nun eine ganz, ganz andere Grundlage für sein Leben. Er bekommt, um es mal im übertragenen Sinne zu sagen, eine feste Basis, auf der er stehen kann, auf der er gehen kann, auf der er laufen und springen kann. Und was passiert nun? Sein Weg führt ihn standepede geradewegs in den Tempel hinein, gemeinsam mit Petrus und Johannes. Und auch dort springt, wer wollte es ihm verdenken, springt er umher, er läuft umher wie ein Verrückter und kann das neue Leben noch gar nicht fassen, das ihm da gerade geschenkt worden ist. Ja, jetzt ist er drin im Hause Gottes, dort, wo er nie sein durfte. Nun hat er den Zugang, den er bisher überhaupt nicht besaß, den man ihm verwehrt hatte, für uns vollkommen unverständlich. Weil wir sagen doch auch im Aufblick zu Jesus, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich denke, ein mühseligeres Leben als das des Gelähmten hier kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ihm wird nun ein neues Leben geschenkt. Und das findet seinen Ausdruck daran, er hat also eine völlig andere Perspektive jetzt bekommen, und es findet seinen Ausdruck darin, dass er Gott lobt. dass er die Gegenwart Gottes in einem guten Sinne genießt. Eine sehr bewegende Geschichte. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe gedacht, es gibt viele Menschen in unserem Land, die diesem gelähmten Menschen gleichen. Sie selber würden natürlich diesen Vergleich weit von sich weisen, denn sie sind bei bester Gesundheit und sie sind dauernd unterwegs, und zwar aus eigener Kraft. Sie gehen hierhin und dorthin, was ihnen gerade so einfällt oder was spontan möglich ist. Sie sagen, in meinem Leben läuft alles gut. Ich bin zweimal geimpft. Corona hat mir nichts anhaben können. Ich bin gesund, erfolgreich. Ich habe ziemlich viel Freude am Leben. Manchmal auch mehr Freude am Leben, als mir gut tut. So viel Freude, dass sie manchmal gar nicht mehr wissen, für welchen Spaß sie sich eigentlich noch entscheiden sollen. Ja, es ist alles so schön bunt hier, ich kann mich gar nicht entscheiden. So hat Nina Hagen mal gesungen. Was will man denn noch mehr vom Leben? Wir haben Möglichkeiten, die unsere Väter und Mütter im Glauben noch nicht mal im Traum hatten. Wir haben Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, die weit den Möglichkeiten voraus sind, die zum Beispiel die Leute in Afghanistan haben, die jetzt erstmal in den Häusern sitzen, vielfach, und um ihr Leben bangen. Das alles haben wir nicht, wir haben was anderes. Wir haben von allem sehr viel und manchmal viel zu viel. Aber Gottes Wort macht uns hier deutlich, es gibt viele, auch in solchen Positionen, die gleichen doch diesem gelähmten Menschen in der Geschichte. Und darum hören wir ja diese Predigt, weil wir fragen sollen, Herr, bin ich's? Bin ich es, den du heute Morgen meinst? Ihr Lebenshorizont ist begrenzt auf das, was sie in ihrem Leben bekommen können. Oft genug begrenzt, um es mal mit zwei Begriffen zu sagen, auf Geld und Besitz. Unser Lebenshorizont, auch meiner, ich sehe das ganz, ganz kritisch und unterhalte mich oft mit Freunden über diese Art zu leben, ist oft begrenzt von Konsumismus und Materialismus. Von Konsumismus und Materialismus. Wenn man nur lange genug fragt, dann geht es in unserem Leben oft um zwei Dinge. Es geht um Macht und es geht um Geld. Und eine Industrie redet uns pausenlos ein, dass wir ohne den Kauf, ohne den Besitz bestimmter Dinge unvollständige Menschen wären. Behinderte sozusagen, die gar nicht am Leben richtig teilnehmen können, weil sie nicht alles haben, was man zur Ausstattung eines vorzeigbaren Lebens braucht. Wir fühlen uns frei und wir sind doch oft, und ich spreche da von mir, auch von mir, fixiert auf einen ganz bestimmten Lebensbereich. Wir kommen gar nicht auf die Idee, vielfach, dass da noch mehr sein könnte als das, worauf wir blicken, auf das, was wir begehren, was uns eingeredet wird, dass wir es unbedingt haben müssten und so weiter. Selbst ein riesiges Auto oder ein schönes Haus unterscheiden sich da auf der Sachebene, gar nicht so sehr von den Münzen, auf die damals am Eingang vor dem Tempel der Gelähmte schaute. Denn auch sie versäumen, wie der Gelähmte damals auch, oft, weil ihre Augen gehalten sind und ihre Herzen auch, nach oben zu blicken, auf eine Welt jenseits dessen, die wir meinen zu beherrschen, die wir meinen gestalten zu können, wenn wir nur genug Geld und Besitz haben, auf eine Welt jenseits der Erfüllung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse. In einer solchen Welt leben übrigens die allermeisten Menschen auf dieser Erde. Die Menschen ahnen oft gar nicht, was sie in ihrem Leben eigentlich verpassen, sehen ihren begrenzten, gehaltenen Blick als das ganze Leben. Wenn sie meinen, Sie hätten den einen oder anderen Urlaub gemacht, dann hätten Sie schon die Fülle des Lebens erfahren. Also ehrlich, das ist doch kokolos. Warum backen wir so kleine Brötchen? Warum backen wir so kleine Brötchen? Petrus und Johannes haben diesen Gelähmten damals wahrgenommen, haben damals nicht weggeblickt, sondern haben sich auf ihn eingelassen, haben gesehen, dass dieser Mensch mehr braucht als einfach nur 5 oder 6 Münzen am Tag, ein paar Almosen. Ich habe mich in den letzten Jahren unzählige Male gefragt, wie nehmen wir die Menschen in unserer Umgebung wahr, die keinen Zugang mehr zum Glauben haben, die keinen Zugang mehr zur Kirche haben, zur Gemeinde, in der wir groß geworden sind und die uns so viel bedeutet. Das sind ja oft genug unsere eigenen Kinder und Großkinder. Menschen, die draußen bleiben und gar nicht auf die Idee kommen, dass sie in ihrem Leben mehr brauchen könnten als das, was sie sich selber wünschen, was sie sich selber ersehnen oder als das, was ihnen unsere Gesellschaft sagt, dass sie es zu haben oder zu ersehnen hätten. Das ist mir bei unseren Konfirmanden oft aufgefallen, wie gehalten die schon sind auf dieser Ebene und wie festgenagelt. Nehmen wir diese Menschen, die also deren Zugang zu Gott und zu dem Wort des Lebens verbaut und vernagelt ist, nehmen wir sie als Gelähmte wahr, eben selber, um das mal mit Luther zu sagen, nicht aus eigener Vernunft noch Kraft zu Jesus Christus kommen können. Nehmen wir sie wahr als Menschen, die so dringend auf das Wort angewiesen sind, dass sie sich selber doch gar nicht sagen können. Das Wort des Trostes, der Mahnung, der Weisung, das Wort, das aus der Ewigkeit zu uns gekommen ist. Ja, wir sind dazu bereit, wie Johannes und Petrus damals, sind wir dazu bereit, wie Johannes und Petrus damals auch, bei ihnen stehen zu bleiben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist nicht einfach, das weiß ich. Das weiß ich. Ich bin auch schon mal aus einem Haushalt rausgeflogen, weil ich da zu deutlich gefragt habe vielleicht. Ich wollte es einfach nur wissen, aber das war schon zu viel. Einen Fehler sollten wir dabei allerdings nicht machen. Wir sollten mit denen, mit denen wir über den christlichen Glauben sprechen, wir sollten ihnen nicht einreden oder suggerieren, sie würden im christlichen Glauben das bekommen, was sie sich wünschen und wonach sie sich immer schon gesehnt haben. Genau das ist ja eine Gefahr, in der heutzutage viele Freikirchen, zum Beispiel pfingstliche Freikirchen, immer wieder stehen, dass sie glauben, sie würden die Menschen dadurch anlocken, dass sie ihnen das versprechen, was sie wünschen. Das nennt man dann Wohlstandsevangelium. Du musst nur genug beten, du musst nur genug wünschen, du musst nur dich weit genug Gott öffnen, dann kriegst du alles, was du hast. In Afrika ist das ein großes Problem, das Wohlstandsevangelium, wo das Kreuz, was es über dem Leben eines jeden Menschen gibt, völlig vernachlässigt wird. Doch der christliche Glaube ist gerade nicht die Erfüllung unserer menschlichen Sehnsüchte, sondern der christliche Glaube beginnt immer mit einer heilsamen Enttäuschung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Silber und Gold haben wir nicht. Wenn du Ruhm erwerben willst, wenn du Orden haben willst, Pokale zu Hause ins Regal stellen willst, dann bist du in der Gemeinde Jesu an der falschen Stelle. Du bekommst im christlichen Glauben nicht einfach ein bisschen Motivation für den Alltag, ein bisschen Seelenfrieden, ein paar Gedankensplitter für die eigene Sinnsuche. Und du bekommst im christlichen Glauben erst recht nicht das Versprechen, dass dein Leben mit Jesus Christus einfacher wird. Frag mal die Christen in Afghanistan oder im Iran. Du bekommst dafür etwas ganz, ganz anderes. Den freien Zugang zu Gott. Eine völlig neue Grundlage für dein Leben. Ja, ein ganz neues Leben, das anders ist, als du es geahnt hast, weil es unter der Obhut und unter der Sorge des lebendigen Gottes gelebt wird. Und davon dürfen wir auch heute sprechen, in dem Wissen, dass die Botschaft Jesu, dass sein Name, und daran glaube ich, auch heute noch die Kraft hat, das Leben von Menschen zu verändern, dass aus meinetwegen völlig ungetrösteten, im wahrsten Sinne des Wortes trostlosen Menschen, die am Grab stehen und sich die Augen aus dem Kopf weinen, doch Getröstete werden können, weil man doch Botschaften kann. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Nein, das funktioniert nicht so, dass wir einfach nur ein paar Worte sagen müssen und schon wird unser Gesprächspartner mit einem Mal Christ und springt nur noch fröhlich rum, weil er nun Jesus gefunden hat. Auch das ist manchmal so eine Geschichte, die ich in Freikirchen erlebt habe, die mir so ein bisschen in Anführungsstrichen spanisch vorkam. Das kann passieren, aber das ist nicht die Regel. Wir haben es eben auch in unseren Gemeinden immer wieder erfahren, was für eine Kraft das Wort Christi doch hat. Besonders dann, wenn man das in der Gemeinschaft der Gemeinde hört. Wie es Menschen in einer Weise verändern kann und anpacken kann und durchschütteln kann, wie sie es vielleicht selber gar nicht gedacht hätten. Wir erfahren es immer wieder, wie Christen auch körperlich, wie Christus auch körperliche Zeichen in seinen Dienst nimmt, um Menschen ein neues Leben zu schenken, so wie ich das vor einiger Zeit in einem Gottesdienst in Bützow in der ehemaligen DDR erlebt habe. Bei der Taufe eines ehemaligen stiernackigen Agnostikers und radikalen Atheisten, bei der Taufe eines Stasi-Offiziers, der viele Menschen ans Messer geliefert hatte. Das Wasser und der kräftige Name seines Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sie reichten aus, um aus diesen knallharten Kommunisten und Atheisten einen Zugang zum Himmel zu eröffnen. Den Zugang zum Hause Gottes. Auch den Zugang zu seinem Tisch, an dem er dann nach der Taufe Brot und Wein empfing mit den Worten: Christi Leib für dich gebrochen und Christi Blut für dich vergossen. Natürlich ist das jedes Mal nicht weniger als ein Wunder, nicht geringer als das Wunder, das uns hier in der Apostelgeschichte geschildert wird. Ja, allemal ein Wunder, dem wir gut daran tun, zu staunen, dass Gott die Herzen der Menschen wenden kann. Wir tun gut daran, darüber zu staunen, dass auch wir, ausgerechnet wir, hier mit dabei sein dürfen im Hause Gottes, dass der Name unseres Herrn auch in unserem Leben so viel bewirkt hat. Vielleicht nicht immer das, was wir uns gewünscht haben. Ich kann mir vorstellen, dass manche von euch in einer Not waren, in der sie gebetet haben, dass die Hände wehtaten und es hat sich nichts geändert. Gut tun wir aber daran, immer wieder Gott dafür zu danken, dass er uns nahe ist, dass er wohl Lasten auf uns legt, aber doch uns mit unseren Lasten trägt, und zwar auch über die dunkle Schwelle hinaus, die wir Tod nennen. Und vielleicht, wenn wir diese Zuversicht in uns tragen und ausstrahlen, dann machen wir auch andere Menschen neugierig, den Zugang zum Hause Gottes zu finden oder wieder zu suchen oder das erste Mal zu suchen. In Gottes Haus, in der Kirche, muss keiner draußen bleiben. Jeder darf rein. Auch der größte Gangster darf in das Haus Gottes und hier das Wort des Allmächtigen hören. Auch unsere eigene Lahmheit, die sich immer wieder schnell einstellt, möge Gott heilen, dass wir gerne und fröhlich sonntagmorgens auf den Weg zum Gottesdienst uns begeben. Platz genug haben wir ja, trotz aller ermutigenden Zeichen, wohl auch weiterhin. Amen. Vom Psalm 86 singen wir nun die 6. und 9. Strophe. Musik. Guter Gott, wir danken dir, dass mit Jesus Christus dein Reich in diese Welt gekommen ist, dass in ihm und seinem Handeln aufgeleuchtet ist, wie unsere Welt sein könnte. Wir danken dir für den Glauben an ihn, der uns darauf hinweist, dass es mehr und anderes gibt als das, was vor Augen ist. Wir danken dir für die Kraft, die aus diesem Glauben erwächst, auch wenn wir oft mit schweren Problemen zu kämpfen haben und vieles an unserer Lebensuhr hängt wie ein schwerer Sorgenstein. Hilf uns, unsere Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten des Alltags, durch die Hilfe, die du uns gewährst, zu bewähren. Gott, wir bitten für uns, dass wir es lernen, wie Schwestern und Brüder zu leben, aufeinander zu hören und Lasten gegenseitig zu tragen. Wir bitten für die Glaubensschwachen und alle, die am Rand unserer Kirche leben und am Rande deiner Gemeinde, dass sie Zugänge und Eingänge finden. Und wir bitten dich für die Glaubensstarken, die das Leben in unserer Gemeinde und auch in dieser Gemeinde tragen, dass sie ihren Glauben teilen können und andere mittragen können. Du bist das Licht der Welt. Du hast uns berufen, Zeugen deiner Liebe zu sein. Vor dir denken wir an alle, die auf der Schattenseite unserer Gesellschaft leben, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die krank geworden sind, die Heimatsuchenden, viele, die nicht angenommen werden, sondern draußen vor dem Tor bleiben müssen. Wir nennen dir alle, die im Schatten anderer stehen, deren Gaben wenig beachtet werden, deren Leistung wenig Anerkennung findet. Wir bringen alle Menschen vor dich, die über ihrem Leben Schatten der Bedrohung sehen, die Angst haben vor Alter und Krankheit, die sich fürchten vor weltweiten Katastrophen. Wir bitten für die, auf deren Leben der Schatten des Todes gefallen ist, die einen der ihren verloren haben, die unheilbar erkrankt sind, die keine Aufgabe mehr vor sich sehen. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Scheine auch jenseits unserer Grenzen in all die Katastrophen, Räume und undurchsichtigen politischen Verhältnisse, die uns manchmal so auf der Seele liegen. Hilf uns, dass wir in deinem Licht leben und Boten deines Lichtes und deiner Wahrheit sind. Amen. Bei mir stehen jetzt die Abkündigungen, oder brauchen wir nicht? Wunderbar. Dann singen wir jetzt das Schlusslied 648, 1 bis 3. 648, 1 bis 3.
Thank you.
Herr, nun segne du uns und behüte du uns, lasse dein heiliges Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein heiliges Angesicht auf uns und schenke uns den Frieden, nach dem wir suchen und den wir uns selbst nicht geben können. Amen.